kann das gar nicht trennen. Es geht gar nicht. Wasserstoff ist ein globales Thema und das heißt, auch die Normungsarbeiten sind national, europäisch, international, weil wir wollen natürlich Handelshemmnisse abbauen. Wir wollen diese Wasserstoffwirtschaft eben auch global aufbauen. National macht das gar keinen Sinn.
Bis Ende 25 sind da ja noch anderthalb Jahre. Was plant ihr denn in den anderthalb Jahren?
Eine Menge.
Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. Wie gehabt, erzählen wir euch hier in losen Folgen mit verschiedenen Gästen die Normung von verschiedenen Seiten. Und heute hört ihr die Folge vom Mai 2024, Normung morgen. Hier schauen wir uns an, wie DIN mit neuen Themen umgeht, wie neue Themen zur Normung kommen, warum sich DIN überhaupt um neue Themen kümmert und alles, was da dazugehört. Meine Gästin heute ist meine liebe Kollegin Lydia, die das Thema Wasserstoff bei uns betreut. Hallo Lydia, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein.
Wasserstoff in der Normung ist ja jetzt nicht so ein ganz schrecklich neues Thema. Von Wasserstoff redet die Politik ja schon eine Weile. Und Wasserstoff an sich ist ja auch nicht gestern erst entdeckt worden. Warum ist das ein neues Thema?
Ja, du hast das schon ganz treffend beschrieben, dass Wasserstoff kein neues Thema ist, auch in der Normung gut bekannt. Wir haben eine Vielzahl von Normausschüssen und Gremien der technischen Regelsetzung, die sich mit diesem Thema befassen. Wir kommen von der Geschichte, in der Historie wurde Wasserstoff sehr gezielt, ich sag mal in chemischen Industrie eingesetzt. Das heißt, einen begrenzten Umfang und auch Einsatzgebiet. Was wir jetzt sehen, ist der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Das heißt, die Verwendung von Wasserstoff als Ziel, zum Beispiel als Energieträger, als Speicher, als Grundstoff für zum Beispiel alternative Energie. Und tja, das heißt, er geht in Bereiche rein wie zum Beispiel Mobilität, aber auch, wie gesagt, dann im Bereich der Energiespeicherung, was ja ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und grundsätzlich soll Wasserstoff eben ein Baustein sein zur Erreichung unserer Klimaziele.
Mhm. Wenn du sagst, dass es Wasserstoff bislang schon gab, aber eher in kleinen Anwendungen, dann stelle ich mir im Moment vor, dass so an ganz, ganz, ganz vielen Stellen jeder so ein bisschen was mit Wasserstoff gemacht hat, sich jede Firma so ein bisschen ausgedacht hat, wie das denn am besten geht. Und da sind ganz viele kleine Systeme entstanden und jetzt hast du die wunderbare Aufgabe, dir irgendwie auszudenken oder irgendwie mitzuhelfen, dass man diese Systeme so miteinander verheiratet, dass sie kompatibel werden, dass nicht jeder an seinem eigenen Schräubchen schraubt, sondern dass das irgendwie vielleicht mal eine Einheitlichkeit gibt, damit man das auch wirklich groß ausrollen kann.
Genau, ja. Das Stichwort groß ausrollen, das ist natürlich die Herausforderung und auch dieser Punkt, es muss ineinander greifen. Das heißt, wir haben den Aufbau großskaliger Erzeugungsanlagen. Wasserstoff muss erstmal erzeugt werden. Dann haben wir den Punkt, dass es transportiert werden muss, leitungsgebunden oder auch sonst über, ich sag mal, eine Straße, Schiene. Und dann muss es dort eben auch angewandt werden, dort, wo der Einsatz dann eben gewünscht ist. Und das sind eben nicht mehr die, ich sag mal, chemischen Werke auf dem Werksgelände, sondern eben auch in Bereiche, wo vielleicht auch letztendlich dann auch Endverbraucherinnen damit zu tun zu haben. Und das sind dann auch viele Bereiche, Kreise, die vorher so mit Wasserstoff nichts zu tun haben. Das heißt, da brauchen wir natürlich dann eben auch diesen Aufbau an Fachwissen, die Bildung dafür, wie gehe ich mit diesem Wasserstoff um. Und natürlich, ja, das hattest du ja auch gesagt, die gesamte Infrastruktur dafür.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass zum ersten Mal in der Geschichte sozusagen die EndverbraucherInnen mit Wasserstoff zu tun bekommen, dann heißt das ja, ich muss das Wasserstoffsystem so aufbauen, dass es wirklich sicher ist. Also, dass man da nicht aus Versehen irgendeinen Mist baut.
Ja, korrekt.
Also ich meine, beim Benzin ist es ja ähnlich. So eine Tankstelle kann man ja auch durch ungeschicktes Verhalten zum Explodieren bringen, wie man in amerikanischen Filmen sehr häufig sehen kann. Vielleicht geht es nicht ganz so leicht in echt, aber grundsätzlich ist Benzin hochgradig brennbar. Das heißt, da hat die Menschheit das ja schon mal gelernt, dass das grundsätzlich geht. Und die Technik hat es geschafft, das grundsätzlich so aufzubauen, dass eben nicht ständig eine Tankstelle in die Luft fliegt. Aber wahrscheinlich habt ihr bei Wasserstoff ähnliche Sicherheitsvorkehrungen.
Ja, absolut. Also das, wie gesagt, Wasserstoff ist jetzt kein neues Element. Das heißt, die Grundlagen sind bekannt, auch die Sicherheitsgrundlagen sind bekannt. Wie gesagt, jetzt muss man gucken, wenn jetzt die Anwendungsgebiete ausgeweitet werden, dass man natürlich auch dort genau reinguckt, wie müssen denn dort die Sicherheitsanforderungen festgelegt werden, sodass das natürlich auch alles gut funktioniert. Und man muss natürlich auch sagen, Wasserstoff ist kein Selbstzweck, sondern wir brauchen grünen Wasserstoff, wie gesagt, zur Dekarbonisierung. Und das heißt, es ist so, dass wir als Grundlage erneuerbare Energien brauchen, um auf der Basis eben durch Elektrolyse dann Wasserstoff zu erstellen. Das heißt, Wasserstoff wird jetzt nicht massiv in alle Bereiche reingehen. Auch hier ist es so, dass da eine Priorisierung stattfindet, dass man sagt, dass gerade auch in den Bereichen, die schwer zu elektrifizieren sind, dass man dort dann eben auf den Wasserstoff setzt. Und das sind natürlich die Bereiche, die wir dann auch uns intensiv angucken. Aber auch hier ist es ein Aufbau. Und das heißt, es ist auch eine Diskussion, was macht Sinn, wo müssen wir die Infrastrukturen aufbauen, wo sollten wir reingehen.
Und warum kann die Industrie das nicht alleine? Also was macht die Normung da? Also was machst du da ganz konkret?
Wobei man sagen muss, die Industrie hat ja einen großen Anteil an der Normung. Also die Industrie ist, oder sagen wir so, die Normung ist ja bedarfsorientiert. Das heißt, wir normen die Punkte, wo wir sagen, da sollte es ein technisches Regelwerk geben. Also Leitlinien, wie etwas gemacht werden soll. Und genau, das machen wir in den Gremien, die sich mit Wasserstoff beschäftigen. Und wie gesagt, da haben wir eine Vielzahl von Themen. Wenn man sich anguckt, die gesamte Wertschöpfungskette, das geht, wie gesagt, von Erzeugung hin zu Infrastruktur, Anwendung, ganz, ganz großer Bereich. Diese ganze Messwesen, Werkstoffe ist auch natürlich sehr wichtig, dass wir einmal festlegen, welche Werkstoffe unter welchen Bedingungen können für Wasserstoff überhaupt verwendet werden. Und dann natürlich auch dieser große Bereich Sicherheit, Weiterbildung oder auch Zertifizierung. Genau, in all diesen Bereichen, da gucken wir rein, beziehungsweise, ich sage jetzt wir, eigentlich sind das ja die Experten oder sind die Experten und Expertinnen, die dort ihr Wissen einbringen und auch die Norm so formulieren, wie gesagt, dass sie dann eben auch bedarfsgerecht letztendlich zur Anwendung, zur Verfügung steht.
Das heißt, auch wenn du sagst, wir bauen eine Infrastruktur auf, meinst du baust eine Kommunikation zwischen verschiedenen Gremien auf und die tatsächliche Infrastruktur, das haptische Ding draußen, was ich dann als, keine Ahnung, Zapfsäule vorfinde, baut aber natürlich nicht DIN auf, sondern das baut die entsprechende Industrie auf.
Genau, ja.
Ja, wird oft verwechselt. Wir werden oft gefragt, ob wir Papier herstellen oder ob wir Gullideckel zertifizieren und so weiter. Machen wir alles nicht. Wenn euch interessiert, was DIN tatsächlich tut und macht und wie Normung funktioniert, hört nochmal nach in Menschen sind keine Ameisen. Das ist sozusagen der Vorgänger-Podcast, deswegen heißt der Ameisentalk, damit ich immer wieder sagen kann, was ihr aus der Normung noch nicht wisst, hört ihr bitte in dem anderen Podcast nach. Hier geht es jetzt um Geschichten aus dem wahren Leben. Wie hast du angefangen, als du zu Wasserstoff gekommen bist? Was hast du vorgefunden? Wie ging es dann los?
Schon eine Weile her. 2022 habe ich angefangen, das Thema erst einmal aufzugreifen. Als Koordinatorin bin ich dort damals eingestiegen. Und ja, es lag schon eine Reihe von Aktivitäten vor. Das heißt, wie gesagt, auch eine Reihe von Gremien, die zu diesem Thema arbeiten. Natürlich nicht nur national, auch europäisch, auch international. Aber gefehlt hat, war, ich sag mal, eine Koordination des Ganzen. Zu gucken, wie sind die Ziele, wie arbeiten die Gremien auch zusammen, wie sollten sie vielleicht auch besser zusammenarbeiten, was gibt es für Querschnittsthemen. Und was wir eben auch gesehen haben, um ein umfassendes und kongruentes technisches Regelwerk aufzusetzen, dafür brauchen wir einen Fahrplan. Und diesen Fahrplan gab es noch nicht. Das heißt, das war so die große Aufgabe, wie können wir das organisieren. Und da hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass, ich sag mal, DIN, wir alleine das gar nicht schaffen würden, beziehungsweise, dass wir das Ganze eben doch auch uns umfassend angucken sollten. Wie gesagt, entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Und das heißt, letztendlich haben wir dort für dieses Projekt andere Regelsätze, andere Normungsorganisationen, Träger von externen Normausschüssen mit reingeholt. Und haben das Projekt, Verbundprojekt Normungsroadmap Wasserstofftechnologien ins Leben gerufen.
Wer ist da dabei? Wer sind die anderen Regelsetzende?
Genau, das sind einmal ist der DVGW. Dann haben wir natürlich auch die DKE mit dabei für die elektrotechnischen Themen. Wir haben den VDI, dann den VDA als Träger des externen Normausschusses Automobilbereich. Wir haben den VDMA für den Maschinenbau. Den NWB als Träger für das Gremium für die Schienenfahrzeuge Und, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ich habe DIN, DVGW, DKE, VDMA, VDI und MBB. Genau, 7 insgesamt.
Wahnsinn, das klingt nach einem Flohzirkus. Und als alles, als Dompteurin quasi du, die das Ganze versucht zu organisieren, zu koordinieren, zu sagen, lass mal hier gucken, dass wir keine Doppelarbeit machen. Erstmal gucken, sondieren, Status quo, wer macht eigentlich was und haben wir da irgendwas, was sich schon doppelt? Gibt es irgendwo einen besseren Vorstoß als woanders? Können wir uns auf einen einigen? Wahrscheinlich ist das richtig viel erstmal Bereinigungsarbeit gewesen am Anfang, oder?
Bereinigungsarbeit würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist erstmal, also, oder sagen wir so, bis wir zu diesem Projektstart gekommen sind, also das Projekt, Verbundprojekt Nomos Roadmap ist Januar 2023 gestartet. Da hatten wir natürlich eine Vorarbeit, auch Projektantrag stellen. Das ganze Projekt ist eben durch das BMWK gefördert und haben natürlich da schon ganz viel Arbeit, Ideen auch eingesteckt, wie kann man das Ganze organisieren. Und das heißt, worauf das Ganze beruht, ist natürlich eine Organisation. Auch wiederum hier ist es auch so, wir als technische Regelsetzende, wir erarbeiten nicht den Inhalt, sondern wir organisieren das Ganze. Wir bieten die Plattform und laden alle Experten, Expertinnen aus dem Bereich der Wasserstofftechnologien ein, ihr Wissen oder auch ihre Expertise einzubringen, aber natürlich auch ihre Bedarfe. Dass wir einmal erstmal darstellen, was haben wir denn? Dann Bedarfe aufzeigen, wo gibt es Lücken? Und dann natürlich diese Ableitung machen, wie können wir denn diese Lücken effizient und auch möglichst schnell schließen? Und wie sind auch hier die Prioritäten? Weil bei einer Vielzahl von diesen Anwendungsfällen oder auch grundsätzlich bei dieser Größe dieses Themas ist es natürlich auch wichtig zu gucken, was brauchen wir jetzt zuerst? Was ist wirklich wichtig? Was müssen wir schnell auf die Beine stellen? Und was ist vielleicht auch nachgelagert? Wo sind vielleicht auch die Technologien noch nicht so weit? Das heißt, auch da müssen wir natürlich dann mit der Normung technischen Gesetzung nochmal warten. Sagen, es gibt natürlich dann auch nochmal pränormative Forschungsarbeit. Und die müssen wir dann einmal gut überführen. Aber wie gesagt, das war sozusagen so dieser Punkt. Und von daher, um auf deine Frage zurückzukommen, stand am Anfang eigentlich eher so diese ganze Organisation. Strukturen schaffen und dann das Ganze aufsetzen. Und das haben wir dann eben auch 2023 gestartet. Und es ist schon auch eine, ich sag mal, beeindruckende Organisation, die wir da auch aufgebaut haben. Auch eine beeindruckende Anzahl von Expertinnen, die sich da engagieren. Wir haben insgesamt 39 Arbeitsgruppen, die in der Tiefe gucken.
Wow. Ja. Wie viele Leute sind pro Arbeitsgruppe so grob dabei?
Oh, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Da, wie gesagt, haben wir teilweise Gruppen, die vielleicht auch eher ein Randthema behandeln. Da haben wir dann vielleicht eher so, vielleicht auch 10 Expertinnen, die sich da engagieren. Andere Gruppen, die ja ein breiteres Thema auffassen, da haben wir dann schon, ich sag mal, 20 plus. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch die angemeldeten Personen, die vielleicht auch einfach sich angemeldet haben, um mitzubekommen, was passiert denn hier in diesem Bereich. Aber was ich sagen kann, für die Roadmap, also die erste Veröffentlichung, die wir jetzt rausbringen, haben wir rund 600 Autorinnen, also 600 Experten, Expertinnen, die aktiv sich an der Erarbeitung beteiligt haben und insgesamt, ich sag mal, um die 1000 Personen, die sich angemeldet haben für DIN One. Das ist ja unser digitaler Arbeitsbereich und dort, genau, bearbeiten wir eben auch die Inhalte.
Wahnsinn, das ist ja fast sogar ein besserer Schnitt, als ich das von Circular Economy im Kopf habe. Da haben sich, glaube ich, über 1000 angemeldet, aber unter 500 tatsächlich aktiv mitgearbeitet. Was ja vielleicht auch daran liegen könnte, dass sie bei Circular Economy sehr viele normungsneue AkteurInnen in die Normungsroadmap versucht haben einzuladen, um dieser Klientel zu sagen, ihr könnt mitmachen, ihr dürft mitmachen, ihr solltet mitmachen. Das und das sind die Plattformen, wo man sich trifft. So und so geht das. Und da waren natürlich viele dabei, die dann dachten, das ist ja Arbeit. Während das, was du aufzählst, klingt ja so, als wäre da der Bedarf an dieser Roadmap tatsächlich aus den Ausschüssen gekommen. Das heißt, normungsgeübte Menschen haben sich zusammengesetzt und gesagt, so, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal systematisch an und sagen, wohin die Reise gehen soll und wie wir die Reise hinkriegen.
Jein.
Jein, okay. Jein.
Genau, also so passt das nicht. Bei uns haben wir Bandbreite an Experten, Expertinnen, die sich engagieren. Sowohl Normungserfahrene, auch aus den Ausschüssen. Ja, natürlich, wir brauchen diesen ganz, ganz, ganz engen Schulterschluss, natürlich mit den Gremien der technischen Regelsetzung, aber natürlich auch Personen, die bis jetzt noch vielleicht keine Berührungspunkte hatten, beziehungsweise vielleicht bis jetzt nur Anwenderinnen von Normen waren und jetzt einmal auf diese Perspektive sehen, die Erarbeitung von Normen, was steckt denn dahinter? Und ich sag mal auch, ne, was sind denn auch die Vorteile, die ich habe, wenn ich mich hier engagiere? Von daher ist da auch ein ganz bunter Mix und das war auch auf jeden Fall auch unser Ziel, unser Anspruch, dass wir sagen, wir wollen die Plattform bieten für Normung, technische Regelsetzung im Bereich Wasserstofftechnologien. Und da sind natürlich auch viele Bereiche, die sind historisch so eben auch noch nicht in der Normung verankert. Und auch da müssen wir natürlich reingucken, was entwickelt sich da, was wird benötigt und wie können wir das adäquat auch in der Normung dann eben aufgreifen und dann auch die entsprechenden Dokumente erarbeiten.
Wie sieht es denn da europäisch oder international aus? Sind da andere Länder schon deutlich weiter? Haben andere Länder auf dich jetzt uns geschaut? Was machen die? Was können wir von dort kopieren? Haben sich andere Länder angeschlossen? Wie sah das aus?
Genau, also grundsätzlich ist es so, wir sind schon stark in der Normung. Wir sind auch sehr aktiv auf europäischer Ebene und auch im internationalen Bereich. Es gibt aber auch andere Länder, die dieses Thema vorantreiben. Also wenn man sich auch anguckt, die Wasserstoffstrategien, so eine Vielzahl von Strategien, die dort existieren, das spiegelt sich natürlich auch in den Normungsaktivitäten wider. Und es ist auch so, dass wir natürlich nicht vollkommen losgelöst dieses Projekt gestartet haben. Wir bauen natürlich auch auf erarbeiteten Ergebnissen auf. Und so ist es zum Beispiel so, dass auf europäischer Ebene die Clean Hydrogen Alliance eine Roadmap veröffentlicht hat. Und die haben uns natürlich ganz genau angeguckt, was wurde da erarbeitet, was kam da schon für Input. Natürlich gucken wir uns an, was auf europäischer Ebene auch für eine Gremienstrukturlandschaft vorherrscht, was sind da für Themen und auch natürlich auch auf internationaler Ebene, wobei man sagen muss, wir im Sinne von die Experten, Expertinnen von den nationalen Normausschüssen sind ja auch dann oft Delegierte in den europäischen und internationalen Gremien und arbeiten teilweise mit oder wir haben sogar dann auch die Sekretariatsführung inne oder leiten Projekte. Das heißt, man kann das gar nicht trennen. Es geht gar nicht. Wasserstoff ist ein globales Thema und das heißt, auch die Normungsarbeiten sind national, europäisch, international, je nachdem auch nach Thema, wie es dann natürlich passt. Und grundsätzlich ist ja schon dieses Ziel, dass wir uns international harmonisieren, weil wir wollen natürlich Handelshemmnisse abbauen. Wir wollen eben, dass wir diese Wasserstoffwirtschaft eben auch global aufbauen. National macht das gar keinen Sinn.
Das ist absolut richtig. Und es gibt so ein Beispiel, wo man irgendwie so gar nicht drüber nachdenkt, dass das aus Versehen sozusagen ganz fantastisch geklappt hat. Ich kann ja egal welches Modell von egal welchem Hersteller mit egal welchem Bereitsteller und egal in welchem Land mein Auto betanken. Das hätte ja auch ganz anders aussehen können. Es hätte ja auch so aussehen können, dass da jedes Land oder jeder Autohersteller oder auch jedes Modell, siehe Handy, seine eigene Steckverbindung hat zur Tankstelle, ist nicht gekommen. Ist also quasi aus Versehen. Ich weiß nicht, ob damals schon eine Strategie dahinter lag, so nach dem Motto, lass mal dafür sorgen, dass das überall funktioniert, weil so ein Auto fährt ja nicht bloß im eigenen Umkreis, sondern fährt ja vielleicht auch über Ländergrenzen hinweg. Und dann wäre irgendwie cool, wenn man es dann auch befüllen könnte. Aber da hat es magically geklappt und man macht sich überhaupt keine Platte, dass das auch anders hätte sein können. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass Wasserstoff zumindest in Teilen der Strategie vorgesehen ist als Ersatz für Antriebe bei Autos, dann wäre es ja auch cool, wenn das ähnlich gut funktioniert und man dann eben da auch nicht 25 Adapter im Kofferraum mitschleppen muss, wenn man jetzt eine Reise durch Europa vorhat.
Stimmt. Ja, es ist so. Ja, auf jeden Fall. Gerade beim Ausrollen einer Technologie, welchen Bereich noch immer, ist das ein unbedingtes Muss, dass die Schnittstellen funktionieren, dass man sagen kann, ne, wenn ich hier irgendwas erzeuge, dann ist gleich auch festgelegt, dass das dann natürlich auch irgendwo transferiert werden muss, dass das irgendwie transportiert werden muss, dass es dann letztendlich dann bei dem Anwender, Anwenderin auch ankommen muss. Auch, ich sag mal, ne, bei Wasserstoff die Qualitäten, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das eben auch dann dementsprechend auf die Anwendung passt. Und das muss ja dann schon auch bei der Erzeugung schon auch mit berücksichtigt werden zum Beispiel und auch in allen Stufen danach. Wir brauchen diese Nachvollziehbarkeit, also es muss natürlich auch dokumentiert werden und so weiter und so fort. Das heißt, dass jeder in seinem einen Bereich da irgendwie arbeitet, das funktioniert natürlich so nicht. Wir brauchen da eben auch diesen Austausch. Das haben wir zum Beispiel auch gesehen bei der Roadmap, dass da unterschiedliche Bereiche auch zusammenkommen, die vielleicht vorher auch so gar nicht miteinander gesprochen haben, weil es einfach auch die Notwendigkeit nicht gab. Und jetzt, ja, haben diese Bereiche eben auch Berührungspunkte. Und da ist es natürlich gut, wenn man miteinander ins Gespräch, in die Diskussion kommt, um zu gucken, na, was sind denn hier unsere Knackpunkte? Was muss auf jeden Fall mit berücksichtigt werden? Und ja, dass man das dann eben einfach zusammen auch einmal angreift.
Das finde ich ja eh immer wieder so faszinierend und auch so toll an der Normung, dass man dort diese verschiedenen Blickwinkel tatsächlich sitzen hat und sich nicht denken muss. Also ich habe ja dort jemanden aus dem Verbraucherschutz, der oder die sich dann darum kümmert, dass eben jetzt so eine Anwendung für Verbrauchende, für Normalos, für Dummies, sage ich jetzt mal ganz blöd, ungefährlich ist. Das heißt, ich muss nicht als herstellende Person mitdenken, welche Fehler könnte jemand machen, der jetzt nicht so schlau ist wie ich und mit diesem Material noch nicht so viel gearbeitet hat und bestimmte Basics einfach nicht auf dem Schirm hat, einfach weil man sie halt als Normalo nicht weiß. Sondern ich habe da jemanden sitzen, der die Perspektive Normalo einnimmt. Und dann verteilt sich die Verantwortung dafür, dass das alles wirklich am Schluss bestmöglich klappt, nach dem aktuellen Stand, nach bestem Gewissen sozusagen. Es kann immer noch irgendwie was schiefgehen, aber dann haben wenigstens wirklich richtig viele drüber geschaut und richtig viele Fragen wurden beantwortet und richtig viele Synergien wurden gehoben, wie du eben ja auch sagtest, dass zum ersten Mal Leute miteinander gesprochen haben, die vorher gar nicht wussten, dass sie das vielleicht tun könnten. Und das ist doch schon mal ziemlich viel an möglichen Schwierigkeiten überwunden, bevor es richtig losgeht.
Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, es ist natürlich wichtig, dass man die verschiedenen Bereiche oder auch die interessierten Kreise da zusammenbekommt. Und das ist ja auch der Anspruch aus der Normung.
War das eine deiner Aufgaben, bestimmte noch fehlende interessierte Kreise zu finden, aufzuklären, zu sagen, hört mal Leute, ihr hättet was davon, Folgendes, wie wär's? Setzt euch mit rein oder waren irgendwie schon fast alle dabei?
Also erstmal, zum Glück bin ich ja nicht alleine in dem Projekt. Wir sind insgesamt um die 55 Personen, die
das koordinieren.
Nicht koordinieren, aber die auf diesem Projekt arbeiten. Also wie gesagt, wir Projektpartner, wir organisieren diese Strukturen, also organisieren die Sitzungen, die Arbeitung, gucken, dass ne, die Ergebnisse, dass die passen. Von daher bin ich dazu nicht alleine, könnte ich auch gar nicht. Und ja, klar, also es sind ja dann auch die Personen, ich sag mal, die Betreuenden dieser Arbeitsgruppen. Und die sind dann natürlich auch verantwortlich für ihre Themen und gucken auch oder haben auch geguckt, welche Kreise sind denn hier schon vertreten, wen müssten wir da nochmal auch aktiver ansprechen. Und ja, das war auch ein ganz wichtiger und auch Großteil der Arbeit, den wir da am Anfang auch geleistet haben, erstmal dieses Netzwerk aufzubauen und klar auch direkt dann auch die Kreise anzusprechen, dass sie sich dann eben auch beteiligen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Wie gesagt, wir haben einen sehr, sehr, sehr großen Expertenstamm. Wir sehen aber auch in manchen Bereichen, da fehlen uns auch noch Leute. Da fehlen uns Experten, Expertinnen. Und von daher kann ich das jetzt hier vielleicht auch mal nutzen zur Bewerbung. Also unser Projekt, das läuft noch eine Weile. Bis Ende 25 arbeiten wir an der Normungsroadmap. Und alle interessierten Experten, Experten sind herzlich willkommen, sich zu engagieren. Und Mitarbeit ist kostenlos. Wir haben eine digitale Plattform. Das heißt, der Einstieg ist sehr, sehr niederschwellig. Und ansonsten sind wir auch dafür da, dass wir das Ganze organisieren.
Das Ende 25, das heißt noch gut anderthalb Jahre. Mhm. Und ihr veröffentlicht aber im Juli, wenn ich richtig informiert bin, schon ein Arbeitsergebnis. Was veröffentlicht ihr im Juli?
Genau, also das große Datum ist der 25.07. Da werden wir dann auch eine offizielle Veröffentlichungsveranstaltung durchführen. Und das ist dann die erste Veröffentlichung der Normungsroadmap Wasserstofftechnologien. Und dieses Dokument, was wir rausbringen, ist ungefähr 200 Seiten stark und zeigt die Ergebnisse, die wir bis jetzt nach knapp anderthalb Jahren erarbeitet haben. Das heißt, wir zeigen auf in den Bereichen, also in diesen 39 Themengebieten, wie ist der Stand? Also wie sieht denn die Normungslandschaft aus, beziehungsweise auch die technische Regelsetzung? Wo gibt es Bedarfe? Was sind die Handlungsempfehlungen? Und wie sollten diese Lücken geschlossen werden? Und verweisen da auch sehr stark auf unsere, ich sag mal, Bestandsdatenbank. Wir haben eine Datenbank aufgesetzt mit allen relevanten Normen und technischen Regelwerken für den Bereich Wasserstofftechnologien, die ungefähr 850 Dokumente umfasst. Genau, ja, es ist ein riesiges Thema. Und genau, diese Datenbank ist öffentlich zugänglich. Das heißt, die können auch jetzt schon alle Interessierten sich angucken und entsprechend auch nutzen. Das heißt, da hat man auch schon einen sehr, sehr guten Einblick, was existiert denn jetzt eigentlich schon bereits.
Und wenn ich jetzt sage, in irgendeinem Bereich, egal wie, ob ich jetzt tatsächlich schon denke, okay, voll cool, ich mache da bei der Normung mit und gestalte die Zukunft in meinem Bereich mit, oder vielleicht auch drei Schritte vorher, wenn ich mir überlege, okay, eine Masterarbeit steht an, ich würde gerne im Bereich Wasserstoff arbeiten, womit fange ich an? Lese ich jetzt erst dieses europäische Dokument von der Clean Hydrogen Alliance oder warte ich, bis ihr fertig seid? Die 2 Monate machen sie jetzt auch nicht mehr, und dann gucke ich mir an, wo steht denn jetzt gerade in Deutschland der Stand? Was würdest du empfehlen?
Sich informieren ist immer gut. Von daher, also die Roadmap der Clean Hydrogen Alliance ist kostenlos öffentlich verfügbar. Das heißt, gerne auch mal da einmal reingucken. Da kriegt man auch schon mal einen guten Einblick. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Bestandsdatenbank, da hat man schon auch einen umfassenden Einblick. Was existieren denn bereits schon für Dokumente? Sieht dann eben auch die Gremien, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und für ganz Eilige haben wir den Wissensstand ja auch bei uns auf der DIMON-Plattform. Also da arbeiten wir ja, oder alle, ich sag mal, alle Experten tragen dort ja ihren Input ein. Das heißt, da liegen die Ergebnisse schon vor und auch, ich sag mal, die Diskussionsgrundlagen. Auch die Sitzungsprotokolle sind dort abgelegt. Das heißt, das Wissen vorhanden ist natürlich auch immens. Mhm. Wenn man sich hier vorstellt, 39 Arbeitsgruppen. Und ja, wenn man Zeit hat, kann man natürlich auch warten auf Ende Juli. Da haben wir das Dokument, was das Ganze dann eben auch nochmal schön zusammenfasst. Und da kann man dann eben gezielt vielleicht auch einfach reingucken und sagt, mich interessiert jetzt wirklich nur hier dieser eine Bereich. Ich interessiere mich für die Infrastruktur. Die Anwendung ist jetzt für mich nicht so relevant. Gucke ich mir das Kapitel an für die Infrastruktur und weiß dann da eben auch einmal Bescheid und sehe auch genau, wenn ich Interesse habe, wo kann ich mich engagieren. Wobei sich das Engagieren, das kann man natürlich auch jederzeit. Da muss man jetzt nicht drauf warten, dass dieses Dokument rauskommt.
Das stimmt. Also jetzt hast du Pharmadin One gesagt. Das ist unsere Kollaborationsplattform und die findet ihr ganz, ganz einfach. Einfach in den Browser eurer Wahl oben DIN.one eingeben. Also DIN.ohne One Englisch. Dann kommt ihr auf eine Seite, auf der ganz, ganz viele spannende Sachen sind. Ihr müsst euch da einmal registrieren. Das hat so ein paar Gründe mit Urheberrecht. Dann später, dass wir dann auch mit euch in Kontakt treten können. Denn idealerweise werdet ihr ja dann aktiv. Aber erstmal könnt ihr natürlich euch registrieren und passiv einfach schauen, was ihr dort alles findet. Dort findet ihr neben Wasserstoff die Themen, die wir hier auch schon besprochen haben, nämlich Circular Economy, künstliche Intelligenz. Ihr findet dort natürlich noch ein paar mehr, Klimawandel und Klimafolgenanpassung. BIM ist dabei, Smart Farming ist dabei, viele andere Sachen, die auch jetzt noch so entstehen, die vielleicht wir noch gar nicht wissen, weil sie noch in der Pipeline sind. Da ist alles das, was da jetzt quasi vornormative Arbeit ist, im Sinne von, wir schauen uns an, wo ist der Stand jetzt? Wir schauen uns an, wo soll die Reise hingehen? Wir gucken, was fehlt auf dem Weg zur Reise und in welcher Reihenfolge muss man diese einzelnen Bausteinchen angehen, damit man diese Straße auch sinnvoll vor sich planiert kriegt und nicht über größere Lücken springen muss und dann rückwirkend feststellt, oha, dieses Schlagloch kriegen wir nie wieder zu, sondern schön von Anfang an das Ganze vorbereiten. Da könnt ihr reinschauen und idealerweise natürlich auch euch einbringen. Denn es gibt natürlich 2 grundsätzliche Richtungen, die ihr in jeder Normungsroadmap findet. Ihr findet auf der einen Seite Handlungsempfehlungen, das heißt, da sind offene Stellen in der Normungslandschaft, die jetzt von den AutorInnen des entsprechenden Werkes als sinnvoll eingestuft wurden, erkannt wurden, sinnvoll eingestuft wurden und da eben formuliert wurden. Und ihr findet natürlich auch alles das, was nicht drin steht, was aber drin stehen sollte aus eurer Meinung. Das wäre dann also quasi von eurer Seite aus eine Normungslücke, die wir aus unerfindlichen Gründen da noch nicht berücksichtigen. Entweder weil wir diese Expertise nicht in unseren Gremien hatten oder weil das am Anfang für nicht so wichtig erachtet wurde oder was auch immer. Jedenfalls diese beiden Punkte sind für euch, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt, für uns, also aus unserer Sicht, immer sehr spannend. Schaut euch an, wo könnt ihr euch einbringen in Dinge, die schon angedacht sind und welche Gedanken und welches Wissen, welche Expertise fehlen noch. Das ist wahrscheinlich auch ein Schritt, den ihr dann nach der Veröffentlichung macht, denn wenn ihr jetzt im Juli veröffentlicht und das Projekt geht noch bis Ende 25, sind da ja noch 1,5 Jahre. Was plant ihr denn in den 1,5 Jahren?
Eine Menge.
Schön.
Ja, also mit der Veröffentlichung jetzt und auch mit unseren Erarbeitungen haben wir einen sehr wichtigen Grundstein gelegt. Das ist so, da steckt auch eine Menge Arbeit drin, auch in dieser Datenbank, das einmal so ausführlich darzustellen, beziehungsweise auch erstmal zu recherchieren. Da haben die Expertinnen und Experten wirklich intensiv auch dran gearbeitet. Es wurde abgestimmt, auch geguckt, passt das auch so In vielen Fällen war es dann eben auch die Fragestellung, ist diese Norm, ist die denn schon anwendbar auch für Wasserstoff, also Wasserstoff-ready? Oder muss da noch was angepasst werden? Oder sind hier Punkte, muss da eine ganz neue Norm aufgesetzt werden? Das heißt, intensive Diskussionen haben schon stattgefunden. Aber wir sind natürlich bei Weitem nicht am Ende. Wir haben jetzt, ich sag mal, einen Einblick. Wir haben auch schon einmal einen Fahrplan. Aber die Themenbereiche sind in ihrer Entwicklung eben auch sehr unterschiedlich vorangeschritten. In manchen Bereichen, zum Beispiel Infrastruktur, da haben wir eine enorme Grundlage. Und auch das, ich sag mal, der Plan, was noch angepasst werden muss, der steht. Das heißt, da wissen eigentlich alle Bescheid, was muss hier noch gemacht werden. In anderen Bereichen ist es so, da ist die Technologie auch noch nicht so weit. Und auch da ist es natürlich auch spannend, in welche Richtung entwickeln wir uns eigentlich und was wird da überhaupt benötigt. Und dieses Wissen, auch ich sag mal, die Inhalte aus der Forschung, pränormativen Forschung, die müssen jetzt dann eben gezielt auch in die Normung eingebracht werden. Und das ist natürlich die Aufgabe, die wir haben. Und da muss man auch sagen, in vielen Bereichen geht es jetzt ja auch in die Umsetzung. Das ist das sehr, sehr Schöne an diesem Projekt, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, sind Umsetzungsprojekte. Das heißt, über die Roadmap können Projekte der technischen Regelsetzung, Normungsprojekte, unterstützt werden. Das heißt, was wir machen ist, dass wir im Projekt uns angucken, was sind denn konkrete Handlungsempfehlungen, was sind denn konkrete Vorschläge, um Lücken zu schließen, wie kann das gestaltet werden? Und dann im engen Schulterschluss mit den Gremien der technischen Regelsetzung können diese Projekte dann eben auch unterstützt werden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass die Gremien Anträge stellen für ihr Projekt und sagen, das ist ihrer Meinung nach sehr, sehr wichtig. Das ist in Übereinstimmung auch mit den Ergebnissen der Roadmap. Dann wird das in unseren Gremien diskutiert. Wir haben Arbeitsgruppen, Unterarbeitskreise und Arbeitskreise. Das heißt, auch diese, ich sag mal, auch Abstimmung, die ja sehr, sehr wichtig ist. Was wir brauchen, ist ja ein abgestimmter Fahrplan. Das heißt, dass wir nicht nur im Detail in jedem Thema gucken, was wird benötigt, sondern eben auch diese Querschnittsbezüge herstellen. Nicht, dass in einem Gebiet festgestellt wird, wir brauchen genau das hier. In einem anderen Gebiet sieht es dann vielleicht aber wiederum anders aus und dann funktionieren die Schnittstellen wieder nicht. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Und deswegen haben wir eben diese groß angelegte Organisation mit diesen Strukturen. Und das heißt, diese Vorschläge für Umsetzungsprojekte, die werden einmal in der Roadmap durchleuchtet, einmal geprüft, angeguckt, stimmen es dann auch die Expertinnen, Experten stimmen die dem auch zu. Dann wird das dem Steuerungskreis vorgelegt. Da haben wir einen strategischen Kreis auch nochmal, der das einmal bewertet. Und letztendlich natürlich dem Fördermittelgeber, der sagt am Ende, ja, sehen Sie auch so, ein wichtiges Projekt, das sollte unterstützt werden. Und dann haben wir die finanzielle Unterstützung. Und in vielen, vielen, vielen Fällen bedeutet das dann, ein Projekt erstmal grundsätzlich überhaupt angestoßen werden kann. In manchen Bereichen fehlen da eben einfach auch die Mittel. Und oder, dass ein Projekt deutlich schneller angegangen wird. Oft ist es auch so, dass sich das doch nochmal länger hinzieht, bis sowas überhaupt gestartet werden kann. Und so können wir sagen, es wurde als mit hoher Priorität bewertet. Wir haben die Unterstützung und es kann losgearbeitet werden. Und hier sehen wir dann eben, dass dann die Sekretariatsführung, dass die eben finanziell unterstützt wird, aber auch die Seite der Experten und Expertinnen, die sich ja einbringen. Und da sagen wir, da wollen wir eben auch die Personen unterstützen, die vielleicht auch Probleme haben, sich in der Normung einzubringen. Denn ja, da stehen natürlich auch Kosten dahinter. Das heißt, der Arbeitsaufwand oder sonst auch Reisekosten. National ist das vielleicht nicht so ein Thema, aber gerade europäisch, international ist das natürlich empfindlich. Und da sehen wir eben, dass wir dann auch in diese Seite unterstützen wollen. Und bis jetzt die Erfahrung, das wird gut angenommen.
Das glaube ich sofort. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das hören wir ja immer wieder, dass gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen oder die ganz, ganz kleinen, gerne bis Richtung Start-up, dass das für die einfach nicht zu stemmen ist, neben dem Aufbau ihres eigenen Unternehmens, dem am Laufen halten des eigenen Unternehmens, sich dann auch noch in die Normung einzubringen. Für die ist es ja schon auch ein Aufwand im Sinne von, ich fahre dahin, bin da 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wie aufwendig die Sitzung ist. In der Zeit bin ich nicht in meinem Unternehmen und kriege nicht meine Arbeit gemacht, weil ich ja dort eben die Normung vorantreibe. Natürlich habe ich hinterher was davon, denn die Dokumente, nach denen dann später irgendeine Zertifizierung, einen Marktzugang, Marktüberwachung, wie auch immer aufgebaut wird, beinhaltet das, was wir schon machen oder ich weiß jetzt schon, in welche Richtung ich meine Produktion umbauen muss, damit das dann hinterher kompatibel bleibt. Also man hat schon auch was davon, wenn man dabei ist. Aber erstmal muss man rein investieren. Und wenn man dann wenigstens finanziell abgepuffert wird, haben natürlich eine ganz andere Bandbreite von Leuten Möglichkeiten, sich einzubringen, als das oft der Fall ist.
Genau, ja. Also auch diesen Punkt sehen wir oder haben wir gesehen und haben dementsprechend das so gestaltet. Und es ist für uns alle eine Art Pilotprojekt grundsätzlich, dass wir diese Unterstützung von Experten für Normungsprojekte, Projekte der technischen Regelsetzung mit reinnehmen, dass wir das so organisieren und somit die Fördergelder vom BMWK auch dafür nutzen. Und der Testballon bis jetzt, genau, steigt er.
Super, das ist toll. Ich meine, da auch die Normung hat Pilotprojekte, also innerhalb des Normungsvorganges. Oder jetzt, was du beschreibst, ist ja ein Fördermittelpilot sozusagen. Wie setzen wir Fördermittel ein? Ich weiß ja von vielen KollegInnen, die auch so mit Regierungsbeziehungen zu tun haben oder mit Forschungsprojekten, was die sich den Mund fusselig reden, wo man den Leuten dann sagt, passt mal auf. Klar hat die Wirtschaft was davon, natürlich. Aber für kleine und ganz kleine Unternehmen ist es trotzdem ein fast nicht zu stemmender Aufwand. Und lass doch mal überlegen, wie man denen irgendwie unter die Arme greifen kann. Und dass man jetzt sagt, okay, wir haben euch verstanden auf der anderen Seite und haben was aufgesetzt. Testet doch mal, ob das ein gangbarer Weg ist. Es ist ja großartig, dass da mehrere Dinge quasi gleichzeitig pilotiert werden. Neben dem Thema Wasserstoff eben auch die Vorgehensweise.
Ja, absolut. Und also sehr, sehr spannend für alle Beteiligte. Und auch, dass wir den Punkt sehen, Normung ist ein Selbstzweck der Wirtschaft. Das heißt, diese bedarfsgerechte Normung für die Bedarfe auch der verschiedenen Kreise. Das heißt, was wir natürlich nicht wollen, ist eine vorgegebene Normung, ne, durch irgendjemanden oder auch, ne, vielleicht auch
staatlich vorgegeben.
Genau, staatlich vorgegeben, ja, sprechen wir es doch so aus. Genau, das wollen wir natürlich nicht. Aber wir sehen auch, das meintest du ja schon, dass in vielen Bereichen, dass die Wirtschaft, ist ja auch dann hauptsächlich die Wirtschaft, dass sie das nicht alleine stemmen kann. Und diese Zusammenarbeit, wenn man da eine gute Balance findet, dann ist das auf jeden Fall ein Vorteil für alle Beteiligten. Und ich denke, dass wir da mit dem, wie wir dieses Projekt gestaltet haben, einen ganz guten Weg gefunden haben. Also wir haben die Erarbeitungen wirklich in der technischen Tiefe, in den Arbeitsgruppen. Das heißt, dass wir gucken, in diesen Bereichen, was wird wirklich benötigt. Und ja, das sagen die Experten und Expertinnen uns. Aber haben dann, wie gesagt, auch diese Abstimmung auf den verschiedenen Ebenen und auch mit dem Steuerungskreis, dass wir sagen, wir haben ein abgerundetes Bild, auch strategisch, dass das alles gut passt, dass wir diesen Blickwinkel auch berücksichtigen. Und von daher ist es auf jeden Fall ein Bottom-up-Prinzip. Und die Finanzierung, das ist natürlich dann über das BMWK. Das heißt, sie haben dann eben auch ihre Einspruchsmöglichkeit zu sagen, ist das dann auch wirklich was als sinnvoll gesehen wird, erachtet wird.
Was auch zu der nationalen Wasserstoffstrategie passen
genau.
muss. Ne? Die
haben genau.
ja auch eine Strategie.
Genau, passt das eben auch in dieses politische Gesamtbild? Passt da auch dieser Punkt ineinandergreifen der technischen Regelsetzung, auch mit der Gesetzgebung? Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, auch insbesondere bei Wasserstoff. Und dadurch haben wir dann eben diesen Schulterschluss und auch diese Abstimmungen. Und wie gesagt, ich denke, das ist ein gutes Vorgehen. Und dass wir da eben auch gucken, dass wir dann auch die Kreise mitnehmen, die sonst auch sagen, sie können das einfach nicht leisten.
Ich möchte noch zwei Sachen zum Wort Wirtschaft sagen, die oft falsche Assoziationen hervorrufen. Zum einen ist die Wirtschaft weit mehr als die Milliardäre. Also die Wirtschaft sind nicht bloß die Riesenunternehmen, die irgendwelche krassen Millionen einfahren und ihre AktionärInnen beglücken, sondern die Wirtschaft, das sind wir alle, bis runter zu denen, die sich wirklich gerade so über Wasser halten, die gerade jetzt ein Unternehmen gründen, die kleinen, die ganz kleinen Solo-Selbstständige, MittelständlerInnen. Das alles zusammen ist die Wirtschaft. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, so Elon Musks haben wir hier in Deutschland gar nicht in dem Sinne. Das heißt, wir haben hier eine sehr große Anzahl von Expertise, die sich auf eher nicht so krass finanzstarke Unternehmungen verteilt. Und denen unter die Arme zu greifen, ist durchaus sinnvoll, weil das manchmal so komisch klingt, dass man da denen irgendwie Gelder in den Rachen wirft, die es eh überhaupt nicht brauchen. Und das andere zum Thema Wirtschaft ist, jetzt bin ich verwirrt, weil hier schon wieder irgendwie ein Handy geklingelt hat oder irgendwie so ein Bling hochgekommen ist. Ich hoffe, man kann das irgendwie rausschneiden. Simon, das geht
halt. Ich bin nicht Albus Dumbledore. Andererseits, ich habe ja eben schon zwei so Dinger verschwinden lassen.
Also, die Normung ist natürlich wirtschaftsunterstützend im Sinne von, in der Norm steht ein, wie geht denn etwas, was in einem Gesetz zum Beispiel als Schutzziel vorgegeben ist. Katja Krüger hat da in der Folge zur europäischen harmonisierten Normung ganz wunderbar zu erzählt, wie man sich das vorstellen muss, dass zum Beispiel die Gesetzgebung sagt, wir wollen sichere Spielplätze. Bums, nicht weiter. Und die technische Regelsetzung denkt sich dann aus, was bedeutet das denn? Was bedeutet ein sicherer Spielplatz zum Beispiel im Sinne von Spielzeughöhe im Vergleich zur Bodenbeschaffenheit? Wenn ich Betonboden habe, sollte ich nicht so hohe Spielzeuge darauf bauen, weil ein Kind, was runterstürzt, sich einfach bei geringerer Höhe schon krass verletzt. Während wenn ich jetzt so Sand habe oder Hackschnitzel darunter, so diese Holzdinger, dann kann ich entsprechend höhere Klettergerüste bauen, weil selbst im Falle eines Runterfallens verletzt man sich nicht so stark, weil der Boden einfach nicht so hart ist. Solche Dinge, die stehen dann in den Normen, in den technischen Regelwerken. Das heißt, es hilft der Wirtschaft bei der Ausgestaltung dessen, wie wir in der gesellschaftlichen Regelsetzung, genannt Politik, beschlossen haben, zusammenleben zu wollen. Das heißt aber nicht, dass ausschließlich die Wirtschaft an diesen Dokumenten mitarbeiten darf. Es ist nämlich durchaus so, dass jetzt gerade im Beispiel mit den Spielplätzen sehr, sehr herzlich gerne natürlich der Verbraucherschutz da auch mitgefragt ist, zu sagen, was muss ich mir denn unter einem spielenden Kind vorstellen? Also mit welchen fantasievollen Anwendungen eines Spielgerätes, gerne auch alternativen Anwendungen eines Spielgerätes, muss ich denn rechnen, wenn ich sowas auslege? Oder der Umweltschutz, wenn ich jetzt da Hackschnitzel drin habe, mit welcher Substanz sollten die denn haltbar gemacht werden gegen Wasser und Witterung? Was ist denn hier gesund? Was ist denn umweltverträglich? Und solche Sachen. Das sind alles AkteurInnen, Stakeholder, die jetzt nicht direkt einen wirtschaftlichen Nutzen aus diesen Dokumenten ziehen, weil sie vielleicht kein eigenes Produkt anbieten wollen, keine eigene Zertifizierung, aber die natürlich einen wichtigen, wesentlichen Einfluss auf die Dokumente nehmen dürfen, sollen und müssen. Und nicht zuletzt natürlich auch die öffentliche Hand, weil auch die Marktüberwachung, die Marktzulassung hat ein Interesse daran zu verstehen, was in den Dokumenten steht und mit diesen Dokumenten später arbeiten zu können. Die sind ja schlussendlich dafür da, dass für uns alle das Leben leichter wird. Gerade wenn man eine große Infrastruktur aufbaut.
Dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen.
Wenn du einen Wunsch aussprechen könntest, in welchen Bereichen oder welche Arten von Expertise, welche Stakeholder würdest du dir denn wünschen? Also wenn jetzt hier alle die zuhören, die du gerne hättest, wer wäre das? Wem würdest du gerne sagen, setz dich mit rein, wir brauchen dich?
Ja, also da sehen wir ein paar Bereiche, insbesondere das Thema Derivate.
Derivate?
Mhm. Also Wasserstoffderivate, zum Beispiel Methanol, Ammoniak, die ganzen LHC-Reihe. Da fehlen uns Experten, Expertinnen, die sich einbringen. Also sehr gerne. Mhm. Kommt dazu, bringt euch ein. Auch teilweise in den Bereichen Speicherung. Auch da gibt es Bereiche, wo wir sagen, da sehen wir Bedarfe, aber wir brauchen auch einfach die Experten, Expertinnen, die das einmal unterfüttern. Und sonst auch Verflüssigung. Auch da haben wir eine Reihe von Expertinnen. Aber auch da könnten wir auch noch mehr Leute brauchen. Andere Erzeugungsarten, da ja wird auch heiß diskutiert, kann man sich auch einbringen. Aber grundsätzlich, ich sag mal so, stehen alle Arbeitsgruppen offen. Und auch hier, wenn jemand durch diesen Podcast hier Interesse geweckt wurde, herzlich willkommen. Wir schließen niemanden aus und können auch jeden gebrauchen, der Input geben will und möchte und kann. Und von daher möchte ich da jetzt auch gar keine Einschränkung geben.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also wenn ihr dabei sein wollt, den Bereich zu gestalten, in dem ihr selber arbeitet oder arbeiten wollt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit. Die Normung ist dran und die Türen sind offen. Und wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, die jemanden kennt, gerne weitersagen. Liebe Lydia, freut mich sehr, dass du da gewesen bist.
Ja, vielen Dank. War ein interessantes Gespräch. Dankeschön.
Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei DIN, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.